Sie werden aber Ihre Überraschung finden. Mein zweites Beispiel. Das Projekt der bürgerlichen Pädagogik hatte immer zwei Seiten. Neben dem Unterricht ging es darum, dem Nachwuchs Sittlichkeit und Moral zu vermitteln. Moralität wird durch das Schulerhalten selbst eindrücklich in Szene gesetzt. Von Siegfried Bernfeld gibt es das berühmte Diktum, das die Schule als Institution erzieht. Die in ihr strukturell verankerte Sozialform, die Regeln des Zusammenwirkens, sollen sich als Ausdruck sittlicher Vorstellung im Schüler, wie Durkheim drastisch formulierte, inkarnieren. Wenn wir nun bewerten wollen, ob die Schule diese Aufgabe erfüllt, müssen wir zunächst der Frage nachgehen, welche Inhalte der Sittlichkeit in der Schule institutionalisiert werden. Unzureichend wäre es ja, nur darauf zu achten, welche Moral in ihr gepredigt wird oder gepredigt werden sollte. Damit wären wir dann wieder bei der Postulatepädagogik angekommen. Es ist gar nicht so einfach, diese distanzierte Perspektive einzunehmen, denn der Normenhimmel ist weit gespannt und er wird gemeinhin in der Pädagogik subjektiv ausgelegt als ein Wollen, das wiederum weitgehend unabhängig von seinen Erfüllungsbedingungen Anerkennung erwartet. Prominent wurde in der jüngeren pädagogischen Prosa der Versuch meines Kollegen Hartmut von Hentig, die Moral der Erziehung, nämlich durch eine Professionsmoral der Erzieher festzulegen, durch einen sokratischen Eid in Ich-Form. Dieses Ich, das gelobt, soll sich zur Moral selbst erziehen. Hentigs Forderungen haben eine breite Zustimmung erfahren, nicht zuletzt, da hier der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Es heißt, ich gelobe etwa, die Eigenheit eines jeden Kindes zu achten und gegen jedermann zu verteidigen. Seine Schwächen zu schützen, ihm bei der Überwindung von Angst und Schuld, Bosheit und Lüge, Zweifel und Misstrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht beizustehen, wo es das braucht. Dass sich, wie wir inzwischen wissen, durch ein Projekt zur Schulprogrammarbeit alle Schulen in vielen Bundesländern müssen Schulprogramme schreiben, also sie ihr eigenes Programm neben dem Programm, das Sonderprogramm, das Entwicklungsprogramm, dass sich Hentigs Dekalog in sehr vielen Schulprogrammen wiederfindet, macht deutlich, wie schnell Schule ihre Sünde in individuelle Tugend umschreibt. Geht man von der moralischen Haltung über zur Strukturlogik der schulischen Abläufe und fragt in ihnen nun nach Momenten der objektiven Sittlichkeit, also nach institutionell verankerten Normen des pädagogischen Umgangs, so wird man mindestens an vier Stellen fündig. Erstens, die Schule steht unter dem Gebot der sozialen Allgemeinheit der Bildung. Sie muss deswegen so gestaltet werden, dass alle alles lernen können, was sie lernen sollen. Zweitens, die Schule steht zweitens unter dem Gebot der Ermöglichung von Mündigkeit. Am Ende müssen die Heranwachsenden in der Lage sein, auf sich selbst gestellt ihr Leben zu führen. Das können sie nur, wenn sie habituell und geistig dazu befähigt wurden. Drittens, die Schule hat die Aufgabe, die Schüler nach ihrer je besonderen Voraussetzung zu behandeln. Sie muss, wie es so schön heißt, die Kinder dort abholen, wo sie sich befinden. Denn nur dann wird der einzelne Schüler nicht der Organisation der Masse geopfert. Viertens und schließlich hat die Schule Sozialität in der Form der Ausprägung einer Haltung der Solidarität mit dem anderen als dem möglicherweise Schwachen zu ermöglichen. Soziales Lernen. Für alle vier pädagogischen Normbereiche lassen sich eine Fülle bis ins Schulrecht hineinreichende Materialisierung finden. Insofern sind sie nicht an die subjektive Moral gebunden. Zugleich wird aber sofort klar, dass diese Normen nicht unbedingt Geltung besitzen. Sie werden vielfach unterboten, und das kann nicht nur mit der fehlenden Gewissenhaftigkeit der Pädagogen zusammenhängen. In einer Schule, die die Unterbietung der Normalität zur Normalität erklärt, wird die Gesellschaft sich nicht wiederfinden können. Die Eltern werden ihre Kinder nicht in eine Schule schicken wollen, in der der Lehrer schon zu Beginn dekretiert, dass dieses und jenes Kind nicht lernen wird, was er ihm lehren soll. In der die Heranwachsenden die rigiden Verhaltenskontrolle und Gängelung durch den Lehrer ausgesetzt sind. In der die individuellen Unterschiede unter den Kindern schlicht ignoriert werden und in der der Schwache nur dazu da ist, den Starken in seiner Stärke zu bestärken. Erst dieses Wissen um die Verpflichtung auf die Normen macht es so interessant zu erklären, warum das alltägliche Unterbieten der Normen keinen Grund dafür liefert, die Erziehung in der Schule zu Protest gehen zu lassen. Das nun verweist darauf, dass in der Schule noch etwas anderes strukturbildend sein muss als pädagogische Normen. Ich beziehe mich, und Sie finden das in dem Handout, in einem Schema, ich beziehe mich dabei auf die systemtheoretischen Analysen von Parsons und Rieben, die nach den Funktionen der Schule für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft gefragt haben und danach suchten, wie diese institutionalisiert werden. Ihre These. Die Schüler müssen erstens Leistungsbereitschaft, wie ich ergänzen möchte, als vereinzelte Einzelne entwickeln, sich zweitens die Leistung, wie das Versagen selbst, zuschreiben lernen, drittens akzeptieren, dass andere über sie mit Rückgriff auf abstrakte allgemeine Maßstäbe urteilen, und schließlich müssen sie viertens hinnehmen, dass sie in der Schule spezifisch als Schüler und nicht umgreifend als Individuen behandelt werden. Das ist nun schon von Rieben als eine Übertreibung erkannt worden, also diese vier Funktionen, für die Ähnliches gilt wie für das Gedankenexperiment der Nichterfüllung der pädagogischen Norm. Eine Schule, die das messerscharf exekutieren würde, könnte ebenso wenig von den Eltern akzeptiert werden. Es gibt Ausnahmen von der Regel, deswegen aber eben die Regel. Sie mündet ein in das, was seit Fendt und anderen Selektions-, Qualifikations- und Legitimationsfunktion der Schule genannt wird. Hier liegt der Schlüssel dafür, dass die soziale Allgemeinheit der Bildung durch die Verpflichtung der Schule auf Selektion kassiert werden kann. Warum Solidarität ihre Grenze dort findet, wo es um den Nachweis der Leistung des vereinzelten Einzelnen geht, Konkurrenzverhalten also gefordert und Kooperationsverhalten sogar verboten wird, wie etwa bei der Klassenarbeit. Da gilt das ja als Täuschungsversuch. Es erklärt, warum zur juridischen Legitimation der schicksalhaften Urteile von Lehrern über die Schüler gehört, dass man diese alle am gleichen Maßstab misst, also entgegen dem pädagogischen Versprechen, ohne Ansehen der Person urteilt. Und schließlich, warum Mündigkeit instrumentell wird als Funktionale, die sich in der möglichst geschickten Anpassung an den Betrieb und die Erfüllung der Freiheitsräume erschöpft, die der Vorgesetzte definiert hat. Pädagogische Normauflagen stehen damit im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Funktionen der Schule. Die Widersprüche führen dazu, dass in der Schule nicht wirklich gilt, was der Norm nach in ihr gelten müsste. Sie sind aber zugleich so in Szene gesetzt, dass gleichwohl Zustimmung zur Schule mit Blick auf die Normen erzielt werden kann. Ohne die Normen würde die Schule zum funktionserfüllenden Kühlschrank. Mit ihnen müsste auf die sozialisatorische Wirkung im Sinne der Funktion verzichtet werden, das aber darf die Gesellschaft nicht wollen. Die öffentliche Erziehung muss unausgesetzt ihre pädagogischen Versprechungen bekräftigen, damit sie gerechtfertigt erscheint, und zugleich gegen sie mit Bezug auf die Funktion handeln. Zusammengefasst, sie soll jeden Schüler als Besonderheit behandeln und sie alle an einem einheitlichen Maßstab bewerten. Sie soll allen alles beibringen, muss Unterricht aber so halten, dass mit Zwangsläufigkeit viele bald nicht mehr lernen, was sie lernen könnten. Sie fordert die Schüler zunehmend zur mündigen Wahrnehmung ihrer Interessen auf, aber honoriert nicht diese, sondern die selbstständige Befolgung der ihnen gestellten Aufgaben. Eigensinn wird wie Widerstand nicht selten behandelt. Und viertens, die Aufforderung zu solidarischem Handeln erfolgt nicht im Respekt gegenüber dem Anderssein, sondern mit Bezug auf eine Leistungsnorm, die allein oder allererst einen Schwachen konstruiert. Aus all dem erwächst die Aufforderung an Lehrer und Schüler, die eigenen soziomoralischen Orientierungen so auszurichten, dass man mit ihnen nicht unausgesetzt an der sozialen Realität scheitert. Die Schüler lernen, dass in der Schule, wie dann auch in der Gesellschaft, nicht gilt, was in ihr als Sittlichkeit praktisch gelten sollte. Die Funktion sitzt gleichsam immer am längeren Hebel, weswegen man sie als Realist akzeptieren muss. Aber wie kann man das, wo doch das Gegenteil das Richtige wäre, was einem ja beigebracht worden ist? Die Heranwachsenden lösen das Problem höchst funktional, indem sie Strategien der Deutung und Orientierung entwickeln, mit denen sie über den Widerspruch hinauskommen, ohne ihn auflösen zu können. Sie lernen, ihr Verhalten im Widerspruch als moralisch geboten auszulegen. Dabei machen sie sich aber gleichgültig gegenüber der Tatsache, dass praktisch nicht gilt, was Geltung beanspruchen müsste. Hierin liegen der Anlass und die Notwendigkeit einer Ontogenese bürgerlicher Kälte, dem adornischen Grundprinzip der bürgerlichen Subjektivität. Die Schüler müssen lernen, sich mit Kälte gegenüber der Kälte zu schützen, die aus den Widersprüchen folgt, den man ohnmächtig